Ja, möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Heute ein bisschen mit einer veränderten Stimme, aber das wird durchhalten, so Gott will. Das haben wir eben auch gesungen, zwischendurch mit Tee noch dazu. Stimme versagt, hat ein bisschen versagt und die PowerPoint auch. Funktioniert leider auch nicht, tut mir leid. Heute ohne PowerPoint. Weiß ich nicht, ob das an Mac oder an Windows liegt. Ich habe den USB-Stick mit Mac synchronisiert und er läuft nicht auf Windows und so weiter. Da können wir auch beten, dass Gott da irgendwas mal macht, dass sich dieses Problem mal erledigt. Wir haben nur eine Folie im Hintergrund, glaube ich, wenn das klappt. Haben wir nicht? Gut, no problem. Wir starten voll durch. Übrigens das mit Pastor Buschmann, das war noch ganz interessant, das fiel mir eben noch ein. Zu diesem Namen ist er gekommen in Tansania, wo wir vor 1,5 Jahren den Missionseinsatz gemacht hatten. Und sie wussten, dass ein Pastor mit in dem Missionsteam drin ist. Und da passt das, dass da der Matthias, seine Haare etwas grauer waren wie meine, sind sie natürlich immer zuerst zu ihm gekommen. Ha, Pastor Buschmann. Doch, das war ganz schön für mich, einfach mal so im Hintergrund zu stehen und nicht immer der Älteste zu sein. Ja, doch, freut mich echt. Ganz liebe Grüße auch mitnehmen an ihn. Gut, wir schlagen auf. 1. Korinther, Kapitel 6. Ist ja manchmal auch gar nicht so verkehrt, wenn man keine PowerPoint hat, dann erinnert man sich auch wieder daran, seine Bibel mitzubringen. Die kann man ja heute wirklich auch in sehr kleinem Format mit dabei haben. Und wir wollen heute jetzt wieder einsteigen in unsere Serie, in die Korinther-Serie. Und das Thema heute lautet, es ist mein gutes Recht. Ja, ihr kennt ja diesen Satz, den sagt man ja so häufig, ist einer der viel zitierten Sätze. Und ich lese euch aber erstmal den Text vor. Aus 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 1. Da schreibt Paulus, bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit einem anderen hat, über sich, vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich das euch. Also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Es ist nun überhaupt schon ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das den Brüdern gegenüber. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben können? Ehrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Gnadenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Was für ein Text. Da freut man sich wieder so richtig, dass man so Vers für Vers durch die Bibel lehrt, ja, und sowas am Jahresanfang. Ja, aber das ist gut. Es ist auch für mich gut, sich mit so einem Text dann auseinanderzusetzen und zu sagen, Gott, was hast du da für uns, ja? Was hast du da für mich? Wir haben ja die Serie Anpassung versus Kontrastgesellschaft. Darum geht es ja im Korintherbrief. Inwieweit passen wir uns an? Inwieweit sind wir Kontrastgesellschaft? Das war schon eine krasse Gemeinde hier, die Korinther. Auf der einen Seite ist jeder so von sich überzeugt, dass es sogar dafür Streit und Spaltung in Kauf nimmt. Wir haben das bereits angeschaut in den vergangenen Monaten. Auf der anderen Seite tolerieren sie offensichtlich Sünde und lassen das einfach so laufen und decken das Mäntelchen der Liebe darüber. Es hätte eigentlich genau umgekehrt sein müssen. Liebe und Toleranz gegenüber anderen in der Gemeinde und konsequente, kompromissloses Verhalten gegenüber Menschen, die ganz bewusst in der Sünde leben. Und das hatten wir uns ja auch angeschaut. Ihr erinnert euch wahrscheinlich im letzten Jahr noch, Da haben wir uns die Missbrauchsvorfälle angeschaut, die in den vergangenen Jahrzehnten auch in Kirchen und in Gemeinden waren und wie leider dort sehr häufig das Mäntelchen der Liebe drüber gedeckt wurde, mit einer falschen Toleranz. Und wir da wirklich hätte kompromisslos sein sollen. Dinge ansprechen. Wirklich auch in Streit gehen, ja. Nicht nur einfach das Zudecken. Nun, in der Regel sind wir ja Konfliktvermeiderer. Weiß nicht, wie es dir geht. Bevor es zum Konflikt kommt, gehen wir dem aus dem Weg und hauen ab. Das hat mein Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr auch immer gesagt, ja. Wenn es knallt, bin ich der Erste, der hier weg ist. Das war mein Vorgesetzter. So viel zur Moral in der Truppe. Das war damals noch im Kalten Krieg. Aber was ist, wenn das nicht geht? Was ist, wenn du nicht weglaufen kannst? Zum Beispiel, wenn du in einer Ehe bist. Was ist, wenn du in einer verpflichteten Beziehung bist, in einer Interessengemeinschaft? Was ist, wenn du in der Gemeinde, vielleicht auch in der Ältestenschaft, wenn es da mal richtig scheppert? In den letzten Jahren, Gnade Gottes, haben wir das bisher jetzt nicht erlebt, aber du musst dich das erleben in verschiedenen Kirchen und Gemeinden, gar nicht weit weg, wo es richtig, richtig bös geknallt hat. Und das wäre dann richtig übel. Da endet man dann nicht selten beim Scheidungsanwalt, beim Rechtsanwalt vor Gericht oder halt beim Therapeuten oder Psychologen. Übrigens bin ich heute bei dieser Predigt mal froh, dass ich nicht so viele Beispiele habe. Mir sind nicht viele Beispiele eingefallen. Ich hoffe, es bleibt auch so. Das ist ein Thema, was mal sehr, sehr schwierig sein kann, wenn sowas in einer Gemeinde da ist. Rechtsstreit. Also die sind sich richtig an die Gurgel gegangen. Und was haben sie gemacht? Als Folge davon sind sie vor das öffentliche Gericht gegangen. In Vers 1 können wir das nachlesen. Bringt es von euch, der einen Rechtsstreit mit einem anderen hat, jemand über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Ja, das haben sie gemacht. Aber mit dieser Frage, da steckt eine Rhetorik drin. Paulus stellt in diesem Text 9 Fragen. 9 Fragen stellt er in dem Text an die Gemeinde. Und Paulus macht das immer so, dass er in der Frage eigentlich schon eine Antwort hat. Wenn er hier fragt, warum macht ihr das, dass ihr nach außen tretet, sagt er damit, Thema Kontrastgesellschaft. Natürlich läuft das so in unserer angepassten Gesellschaft. Es ist mein gutes Recht. Und was mache ich, wenn ich nicht zu meinem Recht komme? Da gehe ich irgendwo hin, wo ich einen Rechtsbeistand habe. Also ich gehe an eine öffentliche Einrichtung. Und das stellt Paulus in Frage in unserem Text. Und wenn er hier sagt, vor den Ungerechten zu streiten, sind damit natürlich jetzt ganz allgemein mal Menschen außerhalb der Gemeinde Gottes gemeint. Aber im Blick auf das Ungerechte schreibt ein Geschichtsschreiber der damaligen Zeit, heutzutage verschachern alle Richter ihre Urteile für Geld. Das war so damals gewesen. Was ich aber vorwegstellen will, ist, ich spreche heute in dieser Predigt nicht dagegen, dass es nicht Fälle gibt, wo man den Rechtsweg einschlagen muss. Natürlich gibt's das. Auch wenn wir gleich auch mal hören, lasst euch doch lieber übervorteilen. Das heißt nicht, dass wir uns als Christen einfach übers Ohr hauen lassen, sondern da geht's um eigentlich was anderes. Grundsätzlich gibt's das natürlich, dass man einen Rechtsstreit hat. Das passiert ja schon, wenn ich mit meinem Auto irgendjemand hinten drauf fahre oder jemand fährt mir hinten drauf. Dann bin ich froh, dass ich versichert bin, dass sich eine Versicherung für mich einsetzt oder was auch immer. Nein, hier geht es um was anderes. Hier geht es eigentlich um die Aussage, die wir oft auch vielleicht über die Lippen bringen. Das ist mein gutes Recht. Paulus zeigt uns 4 Tatsachen auf, oder ich erkenne hier in dem Text 4 Tatsachen, warum wir diese Aussage gar nicht in den Mund nehmen müssen. Und warum es eigentlich auch anders geht. Und das wollen wir heute gemeinsam hier anschauen. Also, die erste Tatsache, der erste Punkt: Es ist deiner nicht würdig, so habe ich das genannt. Es ist deiner nicht würdig. Was machst du als Lehrer, wenn du von deinem Schüler belogen wirst? Du gehst nicht vors Gericht, oder? Nimmst einen Rechtsanwalt. Oder was machst du als Pflegerin, wenn du von einer Demenzkranken beschimpft wirst? Du gehst irgendwie anders mit der Problematik um. weil du weißt, wen du vor dir hast. Du wirst da nicht irgendwie einen Rechtsstreit vom Zaun brechen. Was Paulus jetzt hier sagt, ist ganz interessant. Jetzt frag dich mal, was bist du vom Beruf? Ja, ihr habt alle verschiedene Berufe. Jetzt frage ich dich mal, jetzt steht ihr alle mitten im Leben, was willst du denn mal werden? Später. Was willst du? Rentner, gut. Rentner. Was noch? Schrebergärtner. Ja? Oder vielleicht sogar Staub. Ja, unsere Aussichten sind ja, was wollen wir mal werden? Aber wisst ihr, was wir als Christen mal werden, alle miteinander? Heilige sind wir jetzt schon eigentlich, dem Stand nach. Wir werden alle mal Richter werden. Richter werden wir. Wow, wusste ich gar nicht. Im Vers 2 steht Folgendes. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Paulus sagt, es ist eigentlich deiner nicht würdig, auch solche Sprüche in den Mund zu nehmen. Es ist mein gutes Recht und ich muss jetzt für mein Recht kämpfen und ich muss jetzt vors Gericht ziehen. Nein, ihr werdet einmal die Heiligen richten in der Ewigkeit. Wir haben heute keine Endzeitlehre. Ich kann darauf jetzt nicht im Detail eingehen. Da fehlt uns auch völlig die Zeit, um mir die Stimme zu, da jetzt noch zu ausführlich drauf einzugehen. Aber wir werden in der Ewigkeit mal über Menschen eingesetzt werden. Wie das genau auch passiert. Vielleicht wirst du mal über Menschen richten, zu denen du jetzt eigentlich hingehen würdest, um ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil du sagst, ich habe ja den Krebs nicht in der Birne. Gott sagt, in der Ewigkeit werden wir, wie auch immer, das sei einfach jetzt mal dahingestellt, wir werden Positionen haben, wo wir sogar nicht nur über Menschen richten werden, sondern es heißt weiter im Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir sogar über Engel richten werden? Wow. Du sagst dir vielleicht, das ist cool, da kriegt mein Schutzengel mal richtig was ab, ja. Aber du weißt ja, dass er bei 150 aus dem Auto aussteigt. Und das ist ja, da gibt es so Geschwindigkeitsbegrenzung. Für die. Was damit gemeint ist, das geht auch wieder, das könnte man jetzt auch wieder im Detail aufführen, da sind sich auch die Gelehrten nicht einig. Vielleicht geht es um die gefallenen Engel. Es gibt ja ein ganzes Heer auch gefallener Engel, von Dämonen ist die Rede und so weiter. Aber wir als die Heiligen, die später, die gerettet sind, erlöst sind, wir werden in die Ewigkeit gehen, wir werden in den Himmel gehen und wir werden dort Positionen einnehmen und werden mit Gott sozusagen über diese Engel und über diese Menschen richten. Im Gericht sitzen. Wir lassen uns darüber nicht lange aus, überhaupt nicht darüber aus, aber eins soll diese Sache zum Ausdruck bringen. Paulus redet ja da auch nicht groß drüber. Er sagt hier im Vers 2, im zweiten Teil, und da zitiere ich jetzt mal Luther, da heißt es im zweiten Teil, seid ihr dann nicht gut genug, über die geringsten Dinge zu richten. Wenn ihr diese Position mal innehaben werdet, wenn ihr potenziell schon alle Richter seid, also in einer Position drin, seid ihr da nicht gut genug, um über die geringsten Dinge zu richten. Elberfelder sagt würdig, eine andere Übersetzung sagt fähig. Natürlich bist du gut genug. Als Mensch, als Erlöster, natürlich bist du gut genug. Natürlich hast du eine Position und denk mal an diese banalen Beispiele am Anfang. Und aus dieser Position heraus das Leben rückschauend beobachten, da wo du jetzt drin stehst. Und tatsächlich sind wir jetzt im Leben und bekommen Fälle zu. Und das ist eigentlich jetzt die richtige Sicht auf die Konflikte, auf deine Rechtsstreite, die du hast, deine Auseinandersetzung, deine Schwierigkeiten, die dir auch in 2016 noch bevorstehen. Das alles ist Ausbildung. Das alles ist Ausbildung. Wir sind hier auf der Erde in der Ausbildung. Und du weißt ja, wie das ist, wenn du im Studium bist, in der Ausbildung, da machst du Praktika, ja, da machst du Praktikumszeiten, wo du mal üben darfst. Und wir sind jetzt in der Übung. Wir sind jetzt am Üben. Da gibt's natürlich einen Haufen Versagen auch. Wir fallen oft mal auf die Nase. Das macht aber nichts. Auch Paulus versucht hier das in der richtigen Relation zu sehen. Ich hatte euch eigentlich jetzt ein Bild, hätte ich euch gezeigt, wo ein ein T-Shirt drauf ist, das kann man für alle Damen, das kann man kaufen, das heißt Prinzessin in Ausbildung. Ja? Prinzessin in Ausbildung. Wir sind Richter in Ausbildung. Und das relaxt auch ein bisschen, da können wir auch ein bisschen entspannen. Ja, wir müssen jetzt nicht die Vollprofis sein, wir lernen, auch in der Gemeinde lernen wir, da gibt es so viel Versagen und da läuft nicht alles perfekt, aber wir sind in Ausbildung. Deswegen der erste Punkt, es ist deiner nicht würdig, jetzt herzugehen und um alles in der Welt diesen Prozess zu gewinnen, diesen Konflikt zu gewinnen, diese Auseinandersetzung und das werde ich jetzt durchbiegen und wenn mir hier niemand hilft, dann gehe ich halt nach außen und das muss jetzt klappen. Und die Tatsache 2, die zweite Tatsache, die wir haben, im Vers 4 heißt es, wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten? Fragezeichen. Auch hier wieder, mit dieser Frage weist Paulus auf den Missstand hin in der Gemeinde. Wichtig ist hier dabei, wenn es hier heißt, Leute, die in der Gemeinde nichts gelten, das könnte man ja jetzt auch diskriminierend meinen. Vielleicht sitzt hier ja auch ein Richter unter uns oder ein Psychologe unter uns, ja, der sagt, aha, ja, das ist alles nichts oder was. Nein, das sagt Paulus nicht. Paulus will hier eine Relation schaffen. Das soll nicht den Wert oder die Weisheit von Menschen in Justiz, in Medizin oder in der Psychologie schmälern, aber es soll zeigen, dass diese Einstellung, es ist mein gutes Recht, eigentlich beschämend ist für uns Christen. Denn im Vers 5 heißt es dann weiter, zur Beschämung sage ich euch, also ist denn gar kein Weiser unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Schaut genau hin, wie Paulus die Frage stellt. Also ist denn gar kein Weiser unter euch? Paulus will damit, wie gesagt, nicht das schmälern, dass es Justizwesen gibt, Medizinwesen gibt, dass es Psychologie gibt und diese ganzen Dinge. Viel zu oft wird auch in Gemeinden über diese böse Welt geschimpft. Das will Paulus gar nicht sagen. Paulus sagt nur, es kann doch nicht angehen, dass die Gemeinde hier nur so ein Halligalli-Club ist, wo ihr ein bisschen ausflippen könnt. Das haben sie auch gemacht in der Gemeinde in Korinth. Und wenn ihr richtige Probleme habt, dann geht ihr nach außen. Das sagt er. Er will damit sagen, schaut doch mal in eure Gemeinde rein. Gott hat in die Gemeinde so viel Potenzial und so viel Weisheit hineingelegt, dass im Grunde genommen alles vorhanden ist. Deswegen heißt diese Tatsache Nummer 2 die Mentoren. Es gibt Mentoren innerhalb der Gemeinde, dass wir nicht außen irgendwo das suchen müssen. Du bist in der Gemeinde nicht, um dein Christsein ein bisschen zu entertainen oder weil es halt eine Pflichtveranstaltung ist. Deswegen ist der Gottesdienstbesuch allein gut, aber zu wenig. Als Teil der Gemeinde zu sein, musst du, und das musst du, sage ich jetzt nicht als Zwang oder irgendwas, du musst gar nichts, aber als Empfehlung, um Teil der Gemeinde zu sein, musst du aktiv involviert sein, bis in Kleingruppen hinein, in Hauskreisen. Warum? Damit du ein Mensch bist, der in einem Rechenschaftsverhältnis drin steht. Das gilt für alle. Das gilt für Ehepaare, das gilt für Singles, das gilt für alle Menschen. Ja, wir sind dann eingebunden in einem System, in einem Mentorensystem, nämlich Gott hat in die Gemeinde Leute hineingestellt. Im 1. Korinther 12 können wir das lesen. Da heißt es im Kapitel 12, Vers 8, dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Dann ist die Rede von Unterscheidung der Geister und so weiter und so fort. Das ist in der Gemeinde aktiv, durch ganz einfache, banale Brüder und Schwestern, wenn wir zusammenkommen. Ja? Darüber hinaus gibt es ja in der Gemeinde Gemeindeleitung, Pastoren, Älteste, Diakone, Leiter, Beter, die nach dem Gottesdienst auch hier vorne stehen, die für deine Anliegen beten. Das sind auch keine Supermans und Supergirls, sondern ganz einfache Menschen, die hören auf Gott. Und wir haben Seelsorger, wir haben ein Seelsorgerteam. Und das ist so toll, wenn Gott besonders auch in der Gemeinde nochmal Leute begabt, inspiriert, um zu helfen. Denn wenn es einen Rechtsstreit gibt, das werden wir gleich am Ende auch noch sehen, wenn es einen Rechtsstreit gibt zwischen dir und einer Person in der Ehe, in einer Beziehung oder in einem sonstigen Verhältnis, dann spielt ja die ganze Persönlichkeit damit. Da spielt dein ganzes Leben damit. Da spielt deine Gegenwart, deine Vergangenheit, deine Sicht der Dinge mit. Und dann ist es wichtig, dass Leute um dich rum sitzen und stehen, die die richtigen Fragen stellen, die dir helfen. Wie Paulus, der stellt neuen Fragen. Der fragt nur. Der lehrt eigentlich gar nicht groß. Ja, der fragt, der stellt nur Fragen. Und das ist mein Wunsch. Lass dich darauf ein. 2016, wenn du den Schritt noch nicht getan hast, verbindlich Glied einer Gemeinde zu sein. Lauf nicht weg, lauf nicht von einer Gemeinde zur anderen, sondern sei einfach verbindlich in so einem Rechenschaftsverhältnis drin. Das ist so ein Segen, das ist phänomenal, das hat Gott gemacht. Und wenn wir über Mentoren sprechen, die Mentoren um dich herum, dann gibt es natürlich noch einen Mentor und der ist mitten in dir drin, in deinem Leben. Nämlich, wenn ich hier 1. Korinther 12 zitiere, wo von den Wirkungen des Geistes die Rede ist, von Weisheit, von Erkenntnis, von Unterscheidung der Geister, von Prophetie, von Heilung und so weiter, dann ist dieser Heilige Geist ja auch in den Menschen, die Jesus lieben. Und wenn du Jesus lieb hast, ist dieser Heilige Geist in dir drin. Das heißt, die Nähe zu Gott ist hier extrem wichtig und entscheidend. Auch hier zwingt dich niemand dazu. Aber da erlebst du Gottes Gegenwart, Gottes Nähe. Ich erlebe das manchmal, wenn ich zum Beispiel in einer Eheseelsorge bin mit einem Ehepaar. Und ich mache mir das eigentlich zur Gewohnheit, dass ich irgendwie im Gespräch dann nicht nur über die ganzen Probleme spreche, über die Beziehung, wie geht's euch, was läuft da alles schief und wieso und weshalb, sondern ich frage auch nach der Beziehung zu Gott. Wie geht's dir in deiner Beziehung mit Gott? Und da kann es schon mal passieren, dass der Mann dann vielleicht sagt, ey, es geht hier nicht um die Beziehung zu Gott, es geht hier um die Beziehung zu meiner Frau. Falsch. Das ist so entscheidend wichtig. Und wisst ihr was, ganz häufig ist es halt eben auch der Fall. Wenn da so viel verworren, so viele Dinge da sind, so viele Konflikte da sind, ist die Beziehung mit Gott oft auch gestört. Aber das ist ganz entscheidender Punkt in unserem Leben mit Jesus, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Deswegen stellt Paulus diese Frage, gibt es denn nicht einen Weisen unter euch? Und das mit dieser Weisheit, mit dieser göttlichen Weisheit ist ein Geheimnis. 1. Korinther 2,7 sagt Paulus, wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis verborgen. Oder 1. Korinther 2, Vers 10, der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also nicht gerade, wenn ich in meinem Konflikt drinstehe, es ist mein gutes Recht, ich will jetzt mein Recht durchsetzen und wenn mir hier keiner hilft, dann gehe ich nach außen, sondern einfach auch offen zu sein. Offen zu sein für Gottes Weisheit, die gerade in einer Gemeinde aktiv wirkt. Und deswegen sagt Paulus, rennt nicht raus zu diesem ungerechten System, sondern bleib da und frag, wo Hilfe ist. Meiner Erfahrung nach ist es nämlich nicht so sehr, dass die Hilfe nicht da ist, sondern meistens ist es so, dass man eigentlich das gar nicht hören will, was man da erzählt bekommt. Also das einfach noch als zweite Tatsache. Und dann gibt es noch eine dritte Tatsache. Und das passt sehr gut zu der Thematik Anpassung und Kontrastgesellschaft. Solange niemand mein Recht, mein Geld, meine Ehre antastet, kann ich vieles. Kann ich sogar eine Willkommenskultur pflegen. Ja? Merkt ihr, wie jetzt nach den Vorfällen in Köln, wie plötzlich das alles kippt in unserer Gesellschaft? Das konnte man eigentlich schon voraussehen. Und das ist ja nicht das Letzte, was da passiert. Und ich will ja gar keine Wertung in irgendeine Richtung abgeben, aber was plötzlich und die Medien beherrscht und wo plötzlich auch Angst in der Gesellschaft da ist und sich Angst vermehrt, auch die Einstellung, und da braucht man kein Prophet zu sein, dass sich die Einstellung in der Zukunft ändern wird in unserer Bevölkerung gegenüber Menschen, die in unser Land hineinkommen. Solange mir diese Leute nichts wegnehmen, ist das alles in Ordnung. Aber wenn ich nicht mehr mein gutes Recht ausleben kann, wenn ich in meinem Recht eingeschränkt werde, wenn eine Bürgermeisterin von Köln dann irgendwelche Sätze sagt, ja, die Frauen sollen sich doch bitte in Gruppen aufhalten und anders kleiden und was weiß ich alles, dann ist das schon ein bisschen banal. Aber das Schlimmste an der Geschichte, denke ich, ist, dass man merkt, sobald wir in unserem Recht eingeschnitten in unser Recht eingegriffen wird, dann wird es schwierig. Für die Gemeinde, wir wissen das schon lange, für uns herrscht schon lange ein neues Denksystem. Weil wir wissen schon lange, dass Anpassung nicht der eigentliche Weg ist, sondern eine Kontrastgesellschaft. Uns bewegt das schon lange. Und Paulus bringt in diesem Zusammenhang, wenn es um Konflikte geht, einen Satz, der ist sehr, sehr krass. Der steht in Vers 7. Da heißt es, ist es nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt? Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Wow. Oh, kein Problem, oder? Wenn Gott das so sagt, dann machen wir das halt. Aber wir wissen, dass das ganz schön schwierig ist, freiwillig den Kürzeren zu ziehen in einem Konflikt. Ist es nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Streit, könnte man auch sagen, miteinander habt? Man kann dieses Wort Fehler, Hetema, auch mit Niederlage übersetzen. Niederlage. Und ein verfahrener Streit ist eine Niederlage. Wir sehen das beim Thema Scheidung. Ein Thema, was mittlerweile schon längst auch die christliche Szene eingeholt hat. Es gibt in Amerika zum Beispiel statistikmäßig teilweise Gegenden, wo es mehr Scheidungen unter Christen gibt wie unter Nichtchristen. Krass, oder? Jesus führt das beim Thema Scheidung aus und sagt in Matthäus 19, Vers 8, ich interpretiere das einfach mal, wie er es sagt. Er sagt da, Mose hat euch den Ausweg der Scheidung gegeben, wegen eurer Unnachgiebigkeit. Es war aber nie Gottes Absicht. Eigentlich müsste das bei Christen anders laufen. Eigentlich ist dieses Thema ein Thema von Niederlage. Aber es ist halt so. Und es ist manchmal so ausweglos, dass Mose dieses Gebot sozusagen gegeben hat. Und wir wissen das selbst, auch in unseren Kreisen. Und ich weiß selbst von Leuten, von Beziehungen, die so gelitten haben, wo offensichtlich Reparatur menschlich gesehen unmöglich ist. Und ich möchte auch dazu sagen, Gott ist auch ein Gott der Wiederherstellung. Es geht hier nicht darum, dass wir eine Sache, ein Versagen, eine Niederlage hier brandmarken als das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Aber grundsätzlich zeigt das an diesem Thema halt eben auch, wie das mit den Niederlagen läuft. Und in Vers 8 sagt Paulus, ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben können? Wisst ihr, diese Niederlagen, nehmen wir gerade mal bei dem Thema Konflikte in der Ehe. Ich merke es in der eigenen Ehe, ja, wie man da oft an Grenzen kommt, wenn man eine Auseinandersetzung hat und weiß da nicht weiter. Und wisst ihr, was mir da auffällt? Da kommt plötzlich diese unerlöste Natur wieder zum Vorschein. Dieses Unerlöste. Und da kommen so Sätze wie, du warst schon immer so. Und das sehe ich so und das ist richtig und du liegst da falsch und so weiter. Und dann kann man mit Worten Dinge sagen und dann kommen plötzlich Dinge aus der Vergangenheit, die vielleicht schon 15 oder 20 Jahre zurückliegen, kommen zum Vorschein. Woran liegt das? Das liegt an dieser alten, unerlösten Natur. Luther hat mal gesagt, ich habe versucht, den alten Adam zu ersäufen, aber er konnte schwimmen. Ja. Er hat recht. Und deswegen sagt Paulus, gerade aufpassen bei diesem Satz, es ist mein gutes Recht und ich will jetzt mein Recht durchbeißen, da kommt die alte Natur zum Vorschein, die unerlöste Natur. Und Paulus erinnert jetzt an dieser Stelle die Korinther an ihr altes Leben. In Vers 11 steht, schaut mal, beginnt mit, das sind manche von euch gewesen. Und vor dem Vers 11 wird uns gezeigt, was manche von ihnen gewesen waren. Das waren ganz schön heavy Leute. Da gab es also alles. Ich lese euch diesen Katalog jetzt nochmal vor hier. In Vers 9, da sagt er, das sind manche von euch gewesen. Und Vers 9 heißt es dann, Unzüchtige. Also das ist einfach ein bewusstes Leben in der Unmoral. Und dann sagt er, noch Götzendiener, noch, das sind eigentlich alle. In unserer Zeit sind alles Götzendiener. Wir haben zwar keine Stein- und Ton- und Goldgötzen mehr, aber das ist der Wohlstand. Das ist unser Geld, unsere Karriere, alles, wo wir unseren Glauben dran hängen, was uns so wichtig ist und heilig. Noch Ehebrecher, noch Lustknaben. Das sind Männer, die sich sexuell brauchen oder missbrauchen lassen von anderen Männern. Noch Knabenschänder. Das waren in der damaligen Zeit Männer, die ihre Sexualität an Männern und Minderjährigen auslebten. Und noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Paulus greift einfach zurück. Er sagte, schaut mal, wo ihr herkommt, aus welchem Hintergrund ihr herkommt. Und er hätte noch die Liste beliebig erweitern können. Und wenn wir hier mal durch unsere Reihen gehen würden, da gäbe es noch viel, viel mehr zu nennen. Das macht das alte Leben aus. Aber dieses Kämpfen um mein gutes Recht führt letztendlich wieder in diesen alten Sumpf hinein. Und wenn ich daran festhalte, dann passiert nichts. Und das merkt man in einer Ehetherapie zum Beispiel. Wenn sich da nichts bewegt, bei einer Person, vielleicht bewegt sich die andere Person bewegt sich nicht, dann wird es schwer, irgendwie vorwärts zu kommen. Und man hat den Eindruck, man läuft immer um den gleichen Berg. Es gibt nur eine Lösung und dies steht in Vers 7 im zweiten Teil. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber wie geht das? Denk mal an die sogenannte Sünderin, von der Jesus erzählt, beziehungsweise die Geschichte, die wir in der Bibel haben. Ihr kennt die Geschichte. Das ist diese Frau, die fällt Jesus zu Füßen, die Pharisäer sind da rumherum und sie wäscht Jesus die Füße. Und sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Und sie verwundern sich, diese Pharisäer, und sie lästern, sie machen diese Frau runter. Und in Lukas 7, Vers 47 heißt es, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Diese Frau sah nicht die abschätzigen Blicke. Sie hörte nicht die abfälligen Bemerkungen. Sie konnte den unteren Weg gehen und sie liegt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am Boden. Ihr war das egal. Weil sie Jesus den Erlöser hatte, weil sie Jesus dem Erlöser diente, weil sie es gespürt, gemerkt und erlebt hat, dass er sie geheilt hat, befreit hat, ihre Sünden vergeben hat. Und darum kann sie diesen Weg gehen. Im 1. Korinther 4, Vers 20 steht, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das ist der Unterschied. Wisst ihr, nie den Kürzeren ziehen, das können alle. Das erlebst du doch ständig in deinem Umfeld, das erlebst du doch ständig auf der Arbeit. Vielleicht geht morgen wieder dein Alltag los oder du bist schon längst wieder drin. Das erlebst du doch ständig. Jeder will der Erste sein, jeder will sein Recht durchsetzen. Und das macht den Unterschied aus zum Reich Gottes. Das macht den Unterschied dazu aus, dass wir Menschen auf Gott aufmerksam machen. Dass wir zu einer Spezie gehören, die eigentlich den Kürzeren ziehen kann. Weil sie von Gottes Kraft erfüllt ist. Wir haben vorhin von dem Mentor gesprochen. Weil sie einen Erlöser hat. Weil sie erlebt haben, Gott hat uns diesen ganzen Rotz vergeben. Ich meine, Paulus zählt das doch alles auf. Paulus sagt doch, okay, du hast jetzt einen Rechtsstreit mit jemandem. Du zankst dich jetzt wegen irgendeiner Pillepalle da. Manchmal ist es ja auch mehr. Zugegeben. Aber Paulus gibt den Korinthern einfach den Blick zurück und sagt, schaut doch mal, wo ihr wart. Was hat denn Gott mit deinem Leben gemacht? Er hat dich erlöst aus dem Schlamassel. Aus der falschen Perspektive, aus deiner schrägen Identität. Aus diesem ganzen Kaputten heraus. Er hat dich rausgenommen. Er hat dich befreit. Er hat dich erlöst. Und darum, weil er dir jetzt vergeben hat, weil er dich geliebt hat und weil er dich immer noch liebt, kannst du bereit sein, auch den Kürzeren zu ziehen und es Gott zu überlassen, dass Gott sich deiner Sache in 2016 annimmt. Nimm doch mal das Vaterunser. Da heißt es, und vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Geht das? Nein, das geht nicht, das geht nur mit Jesus. Hier an dieser Stelle eine kleine Bemerkung. Ich würde am liebsten jede Woche im Gottesdienst das Vaterunser beten. Aber wisst ihr, warum wir das nicht machen? Weil ich finde, das ist so zu einem Leierding geworden. in unserer Gesellschaft. Und das kennt man. Dann leiert mal, ich habe das hier mal geübt. Wir haben gesagt, jetzt beten wir mal das Vater Unser. Er hat gesagt, jetzt lass uns mal das Vater Unser beten. Und dann haben wir das Vater Unser gebetet. Und dann ging es. So ein richtiger Ding. Da habe ich nachher gesagt, ey, merkt ihr, so beten wir doch nicht. Aber das bewusst zu beten, ich mache mir das, das Vaterunser ist ein Teil meiner stillen Zeit. Und dann bete ich das und vergib mir meine Sünden und dann meditiere ich darüber, denke darüber nach und dann bete ich weiter, so wie ich auch vergebe meinen Schuldigern. Oh, dann wird's schwierig, dann fange ich an. Bin ich bereit, das zu tun? Bin ich bereit, hier den unteren Weg zu gehen? Aber ich kann es eigentlich nur in dieser Abhängigkeit von Sündenvergebung, von dem, wie ich das erlebt habe. Und wir haben das schon so oft erlebt, auch ich habe eben das Beispiel aus der Ehe genannt. Das ist ja immer, wenn man sich streitet, da hat ja jeder recht. Und irgendwie gibt es dann vielleicht auch keine Lösung und dann geht man erstmal auseinander. Aber bei vielen ist dann der Konflikt beendet, ja. Man geht auseinander und irgendwann ist man wieder zusammen. So war das bei mir früher, ich habe das so erlebt, ja. Dann ist man wieder irgendwie, unterhält sich über irgendwas, guckt gemeinsam was und dann läuft das wieder. Nein, das geht nicht. Und man erlebt das dann, dann ist man in der Stille, ist am Krummeln und Brummeln und Machen und Tun und sagt Gott, alles doch wahr oder was kann die denn? Und dann regt man sich auf. Und dann passiert mir das so häufig, dass dann wieder dieser Mentor aus der Tatsache 2, dass der wieder kommt und sagt, schau mal, könnte es vielleicht sein, dass du da auch, nein, können wir es vielleicht, ja, und dann kommt das sowas in Ding und dann kommt man nachher, kommen beide irgendwie so angekrochen, ja, lass uns noch mal reden und dann ist plötzlich eine andere Position da und dann kann man sich demütigen und wieder annähern und Hilfe finden. Und der abschließende Punkt, die Tatsache Nummer 4, deine neue Identität. Deine neue Identität in Vers 11. Das sind manche von euch gewesen. Das haben wir eben uns angeschaut. Dieser Blick, der lohnt sich immer wieder mal. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und hier kommt die Hauptsache. Das ist der wichtigste. Die wichtigste Aussage, mal keine Frage von Paulus am Schluss. Ihr seid abgewaschen. Und abgewaschen heißt, du und ich, wir alle hatten gewaltig viel Dreck am Stecken gehabt. Aber Jesus hat und ist dran, meine Vergangenheit zu reinigen. Er ist immer noch dran. Obwohl ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, da gibt's so viele dunkle Höhlen in meinem Leben, ja, und ich merke, wie er immer noch dran ist, all Dinge aufzuarbeiten und an meiner Identität zu arbeiten. Ihr seid abgewaschen. Er reinigt uns, er wäscht uns und er gibt uns einen erlösten Blick auf unser Leben. Und das ist eigentlich schon die halbe Miete, denn damit baut er an unserer deine Identität als Mann und als Frau. Und da ist er dran. Das ist ein Lebensprojekt. Denk nur mal an diese Tatsache Nummer 2, dieses Mentoring. Ja, das geschieht gerade in der Gemeinde, dass das wie so ein Waschungsprozess ist, wo wir immer wieder neu durchgespült werden. Ja, das System nochmal durchgeblasen wird, damit das funktioniert. Titus 3, Vers 15, er errettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten. Nein, das sind nicht Werke, die uns gerettet haben. Ich weiß es doch von meinem eigenen Leben, du weißt es doch von deiner Vergangenheit, ihr Korinther, ihr seht es doch selbst, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Jeder Einzelne. Und je mehr uns das bewusst ist, umso mehr Einheit wird noch in der Gemeinde sein, umso tiefer können wir auch mit dem anderen umgehen und auch Ungerechtigkeit ertragen. Und hören, was der Geist Gottes mir zu sagen hat. Und das ist natürlich auch der Zugang zu einer neuen Identität überhaupt, wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast. Das ist das Stärkste, das, was es überhaupt gibt. Wenn du hier jetzt heute Morgen hier sitzt im Gottesdienst und hast vielleicht bisher nur Bahnhof verstanden. Das hier ist der Zugang. Das ist der Zugang. Jesus ist gekommen, um dich von diesem Ganzen abzuwaschen. Von diesen ganzen alten Dingen. Paulus hat so ein paar Sachen eben gesagt. Und es gibt viel mehr Dinge, die man aufzählen könnte. Und du kennst deine Mördergrube in dir. Du kennst deine schwarzen Löcher in dir. Und er ist gekommen und er will dich reinwaschen. Darum ist Jesus in die Welt gekommen, um zu erlösen und zu retten, was verloren war. Und du brauchst nur ihn anzurufen. Und er nimmt dich an. Und dann beginnt ein richtiger Heilungs- und Heiligungsprozess. Und deshalb heißt es hier in der zweiten Aussage, ihr seid geheiligt. Ihr seid geheiligt. Ich habe eben, vorhin hat jemand gesagt, wir werden Heilige. Ja, wir werden bei Gott mal, da wird alles alte weg sein. Aber jetzt sind wir auch schon Heilige. Nur dem Stand nach, dem Zustand nach nicht. Dem Zustand nach fallen wir immer wieder in Sünde. Aber das geheiligt heißt, dieser Prozess, der ist, an dem ist Gott ständig dran. Was haben wir am Punkt 1 gesagt? Tatsache Nummer 1, die lautete Ausbildung. Wir sind in der Ausbildung drin. Und Gott hat dich so lieb. In 2016, er wird dich durch viele Schulen gehen lassen. Wir hatten in der letzten Predigt gesagt, bleib dabei. Oder in der vorletzten, in der Dankespredigt war das gewesen, die letzte von 2015. Wer die noch nicht gehört hat, kann die auch nochmal anhören. Einfach ein Dank, dass du dabei geblieben bist in 2015. Bleib dabei, halt die Stange. Lauf nicht weg, wenn Konflikte auftreten, auch in der Gemeinde. Das ist ja auch in der Eingangs gesagt, nämlich dadurch wirst du in der Heiligung wachsen. Dadurch wirst du vorwärts gehen. Du bist in der Ausbildung. Und Gott schickt dich durch die Schule, weil er dich heiligen möchte. Weil er dich lieb hat. Weil er einen guten Plan hat mit dir. Weil er in 2. Korinther 6, 18 sagt, ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und das Letzte, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt und ihr seid gerechtfertigt. Du bist gerechtfertigt. Gott verurteilt dich nicht mehr. Und das ist das, was zählt. Und je stärker du das wahrnimmst, umso einfacher wird dir der Umgang mit Konflikten. Ich fühle mich ja häufig angegriffen. Warum denn? Warum ist das denn so? Den nimmt doch niemand was. Und das, was die Leute dir nehmen können, das sollen sie ruhig wegnehmen, wenn du da Angst hast. Denn das, was Gott dir gegeben hat, wird dir niemand nehmen. Das wird dir niemand nehmen, weil das ist fest verwurzelt. Er hat dich gerechtfertigt. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ihn suchst, wenn du nach seinem Willen fragst, er hat dich gerechtfertigt. Dieser, der gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Tür, gibt sein Ich Bin, erinnert euch an diese eine Predigt, wo es darum ging, dass er uns zu Söhnen und Töchtern gemacht hat. Er gibt sein Ich Bin in dein Leben hinein, dass du sagen kannst, ich bin. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin gerechtfertigt. Und was immer auf mich zukommt, das kann ich an Jesus geben. Natürlich hört sich das in der Theorie leichter an wie in der Praxis. Darum sind wir in der Ausbildung. Und darum sind wir in der Gemeinde, wo wir uns gegenseitig helfen können. Römer 8, 33. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Wer? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der verdammt? Jesus Christus ist, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Und das hat er alles gemacht. Und deshalb, was hast du für einen Grund, jetzt zu kommen und auf dein Recht zu pochen? Diese vier Tatsachen. Es ist nur dein Wert. Wir sind jetzt in der Ausbildung. Wir werden etwas sein zu seiner Verherrlichung. Und er ist dran. Tatsache Nummer 2, die Mentoren, die er dir zur Seite gestellt hat. Nein, er lässt es nicht zu, dass irgendwas passiert, was er nicht will. Deswegen hat er dir seinen Heiligen Geist gegeben. Deswegen hat er dir Leute um dich herum gestellt, die dich unterstützen, die dir helfen, von denen du Rat bekommst. Und Tatsache Nummer 3, dieses neue Denksystem macht den Unterschied. Erlaube es Gott, dass das, was du glaubst, nicht nur Theorie ist, sondern Praxis. Und die Praxis, die zeigt es, dass das Reich Gottes nicht Worte sind, sondern Kraft. Ein neues Denksystem, in dem du bereit bist, den unteren Weg zu gehen. In dem du bereit bist, dich mal hinten anzustellen. In dem du bereit bist, Gott für dein Recht kämpfen zu lassen. Und er kämpft für dein Recht. Er kämpft für dein Recht. Er lässt dich nicht hängen. Und Tatsache Nummer 4, deine neue Identität. Er hat dich abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt. Und nebenbei bemerkt, wenn du mit einem Christen Konflikt hast, sei es in der Ehe oder sonst wo, das hat er auch mit dem anderen getan. Ja. Und so dürfen wir uns einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat, zu seiner Verherrlichung. Lasst uns aufstehen und beten. Jesus, und ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Worte benutzest, dass sie in unserem Leben Heilung bewirken. Ich bitte dich für diejenigen unter uns, die gerade in ernsten Konflikten drin stehen. Vielleicht in der Ehe, vielleicht mit Freunden, vielleicht im Hauskreis, vielleicht in sonstigen Beziehungen, vielleicht sogar nach außen auf der Arbeit, mit Eltern, Geschwistern. Herr, ich möchte dich bitten, dass das, was wir heute Morgen gehört haben, mit jedem Einzelnen mitgeht, dass wir zum einen den Blick auf die Ewigkeit haben, dass wir wissen, ja, wir sind hier in einer Zeit, wo es drunter und drüber geht. Aber alle Männer und Frauen Gottes haben das erfahren. Und wir sind jetzt in der Ausbildung. Wir sagen ja zu dem Weg, den du mit uns vorhast, auch in 2016. Und du wirst uns zum Ziel führen. Und ich danke dir, Gott, dass du hier bist, dass wir in einer Gemeinde zusammen sind, und möge 2016 ein Jahr sein, wo wir uns gegenseitig helfen und achten und ermutigen und ermahnen. Möge es ein Jahr sein, wo noch mehr hier in der Gemeinde verbindlich dabei sind. Nicht damit wir sagen können, wir haben eine tolle Gemeinde mit vielen verbindlichen Leuten, sondern dass wir in Gruppen drin sind, in Kleingruppen drin sind, wo wir uns gegenseitig helfen, Mentoren, Weisheit geben können. Mögest du kommen jetzt wieder ganz neu mit deinem Heiligen Geist und auf uns fallen. Heiliger Geist, komm du. Du Geist der Weisheit. Du Geist der Erkenntnis. Ich bitte dich, dass du auf uns kommst und uns in unseren Situationen Weisheit gibst. Weisung von dir. Weisung soll ausgehen von Zion. Und dass du das jetzt tust, in Jesu Namen. Komm du, Heiliger Geist. Wir möchten uns dir öffnen, deinen Werken öffnen. Und so bitte ich dich, dass du uns für heute, für den morgigen Tag, ich denke, ich habe den Eindruck, es sind einige, die denken mit Grauen an den morgigen Tag, an die Arbeit, wo sie ihren Kollegen begegnen, die sie immer unterbuttern. Herr, ich bitte dich, dass du ihnen Kraft gibst, den unteren Weg zu gehen, dass du ihnen Kraft gibst, an dir festzuhalten, und dass du selbst ihr Beistand bist. Und wenn ihnen Unrecht getan wird, dass du der Richter bist, dass du der bist, der es für sie streitet, dass du ihnen nahe bist und dass sie erleben können am morgigen Tag auf der Arbeit, dass das Reich Gottes nicht in Worten besteht, sondern in Kraft. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass diese neue Identität, die du uns gegeben hast, dass die in uns wirksam wird. Heiliger Gott, wirke du in uns. Du hast uns reingewaschen. Und ich bitte dich für diejenigen, die das noch nicht erlebt haben, die noch außen stehen, dass du jetzt kommst. Vielleicht ist hier jemand, der das noch nicht erlebt hat, was diese Sünderin erlebt hat, die zu Füßen Jesu lag, die ihr Bestes gegeben hat, die ihre Haare waren ihr nicht zu schade, mit denen hat sie die dreckigen Füße von Jesus abgetrocknet. Das war ihr alles nicht zu schade, weil sie hat alles für ihn gegeben, für Jesus. Und du darfst jetzt zu Jesus kommen und sagst, Jesus, komm in mein Leben, heile mich, reinige mich, befreie mich, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben, erlöse du mich. Lad ihn jetzt ein in dein Leben. Er steht vor deiner Türe, deiner Lebenstür, und klopft an. Und wenn du dann seine Stimme jetzt hörst, dann mach diese Türe auf. Lad ihn ein, und er wird Gemeinschaft mit dir haben. Und er wird dir begegnen, er wird dich heil machen, er wird dir vergeben und dich neu wiederherstellen. Und ab diesem Zeitpunkt darfst du Gott deinen Vater nennen. Und ab diesem Zeitpunkt darfst du in der Heiligung leben und erleben, wie er dich inspiriert durch seinen Heiligen Geist, den er dir schenkt. Und Gott, so stelle ich diese ganze Gemeinde unter deinen Segen, dass du mit uns gehst, dass du uns behütest und bewahrst. dass wir in dieser neuen Waschung, in diesem Reinsein, in das neue Jahr hineingehen können, dass wir erleben, wie wir in der Identität gestärkt werden, dass du uns zu Männern und Frauen nach deinem Herzen machst. Ich möchte meine Brüder und Schwestern segnen, dass sie in diesem Geheiligten vorwärts gehen können, dass sie nicht aufgeben. Und dass das, was wir als Vision gewählt haben für dieses Jahr, im Leben dieser Gemeinde, im Leben des Einzelnen wirksam wird. Dass wir keine Angst haben müssen, sondern bereit sind, unsere Zelte auszuspannen, unsere Pflöcke weit zu stecken, die Seile zu spannen. Und erwarten, dass du in unserem Leben wirkst, dass du Neues wirkst. Dass du Beziehungen heilst, dass du Ehen heilst. Dass du Menschen wiederherstellst. Dass wir einen starken Halt haben in dir. Danke, Jesus. Lass uns jetzt unseren Herrn nochmal anbeten.